Suhrkamp Audio.
Kevin Fennemann liest einen Auszug aus seinem Roman Mara Kogoi.
Als Kind, an einem einzigen Tag ein Rudel erfrorener Rehe, in eine Senke unweit des Komponierhäuschens zusammengeschleift, mit Ästen und Moos sorgsam bedeckt, mich frierend und weinend zu den eiskalten Körpern gelegt, ohne zu erfrieren. Jedes der Tiere ein Buchstabe, ein Wort, nein, eine Note als Kind bereits. Das Komponierhäuschen und sowieso diesen Maler noch nie wirklich gemocht, wie Sie wissen. Wissen Sie überhaupt alle Sinfonien, dieses so ewige wie endlose bedächtig, nicht eilen, ebenso wenig je ausstehen können? Wie die Zahllosen in gemächlicher Bewegung, all das ohne Hast und so vieles ruhevoll und sehr behaglich und so weiter regelrecht gehasst, als Kind bereits gehasst, wie die Pest. Den Gesang unseres Vaters, geliebt unser Kärntner Lied, und als Kind bereits unter heldenhaft verstümmelten Pilgern in Kinderuniform, nebligen Vormittagen und dem heiligen Untergang im Nebel unter dem Stahlkreuz salutiert. In Kinderstiefeln stillgestanden bis in die Ohnmacht an der Seite des Vaters, Onkels, Großvaters. An jenen zuletzt noch, zumeist noch sehr spät, so milden ersten Oktobersonntagen am Ulrichsberg. In einem Marktplatzrestaurant, an diesen Tagen während Salutpausen zur Beruhigung und zur Belohnung für mein Durchhaltevermögen Salsichas sogar noch außer Haus und Risotto auf dem weit beider Hand bestuhlten Marktplatz serviert bekommen, auf Zwiebelringen und ganzen Platten Essigwurst mit Senf. Und im Anschluss geglaubt, doch wieder sehr gerne dort oben gestanden zu haben, gegrüßt, gesungen, wie selbstverständlich, weil selbstverständlich, die eiskalte Hand des Vaters festgehalten, die andere im Handschuh in der Manteltasche und mitgesungen zu haben mit aller Kraft. Die gehaltenen, wenn auch kaum je wirklich verstandenen Reden, mit summend heißem Kopf gehört und geliebt und als kindlicher und so gar nicht verkrüppelter Pilger und als Kind über Vormittage unter hunderten alten Herren, hunderten Kameraden, jüngeren Bewunderern bis zur Ohnmacht stillgestanden und halb ohnmächtig den heldenhaft gefallenen, Verwundeten die mächtige verpflichtende Ehre, der zur Ehrerweisung verpflichteten noch Lebenden zu Jungen erwiesen, dem Splitter in der Hüfte und verbranntem Rücken des Onkels, dem Stolz der Tante, den Schmerzen, den Qualen, dem Leiden des Vaters, dem Stolz der Mutter und dem abgeschlagenen Bein des Großvaters, der Verlassenheit, Verzweiflung der Großmutter. Der großen Niederlage und gebeten, darf ich den Stumpen gefragt, einmal anfassen gefragt, fühlt sich wie ein Herz angesagt, wie ein Herz an, darf ich ihn festhalten gefragt und das auf immer ein pumpendes Herz dieses. Berichtet Pflügler an guten Tagen, an den meisten anderen erzählt er nicht viel und auch an diesen Tagen, ohne mich zu erkennen, sucht er sich mit bald jedem zweiten Satz den langen Weg hinüber zu einer Sprache aufzuraffen, scheinbar angekommen, die als nicht die seine zu erkennen sein soll, in den meisten Fällen im ersten Moment, nichts leichter als das, behauptet er. Pflügler, an solchermaßen guten oder ähnlichen Tagen, als Kind beim Komponierhäuschen, unterhalb des Komponierhäuschens am Seestrand Jannes Schorl, mit Schwung und immer wieder tief hinein in Phrasen und leere Versprechungen falsche Freundschaften geworfen, an den Händen gebunden, einen Stein an seine Fesseln gebunden, die Augen versiegelt mit Teppichklebeband, an unsere Angel ein Messer gebunden, das Messer an der Angel in den See zum Zwangstauchen ins Schorl hinuntergehalten aus Spaß. Nach so langer Zeit endlich, soll ich, muss ich, Schorl als Kind schon nicht ausstehen können, berichtet Pflügler an solchen Tagen ruhig. An anderen, als Kind, bereits vor Zorn den eigenen Schädel aufgeschlagen, nach verlorenen Spielen mit und oder gegen Schorl, wenigstens einmal im Jahr, nach von Schorl oder sonst wem nicht wie verlangt gereichten Dingen und als Kind bereits immer wieder wahllos Arme und Schultern in Fensterglas geschlagen und zerschnitten nach nicht wie verlangt geschehenen Dingen. Als Kind mir bereits regelmäßig den Schädel an der Stallwand bis zur Ohnmacht regelrecht zertrümmert, vor Zorn Tischplatten aus dünnem Glas mit den Händen durchstoßen. Und als Kind bereits in regelmäßigen Abständen einen offen daliegenden Muskel im am Glastisch aufgeschlagenen Unterarm oder Handgelenk zu beobachten geglaubt, zu berühren versucht und zu beobachten, zu glauben geliebt wie kaum etwas anderes, wie Sie wissen. Wissen Sie, am steigenden Schnee zu ersticken versucht, völlig eingeschneit zu werden versucht oder erdrückt zu werden oder freifallen zu ertrinken im Schnee, endlich zu ertrinken im Schnee, als Kind bereits. Die vielen endlosen Erzählungen gehört und großen Karawankenerzählungen gehört jeden Tag und hören müssen. Immer wieder am Tag dann zu ertrinken versucht, immer wieder und am Tag dann zu ertrinken versucht, immer wieder nachts dann ertrunken. Wenn Pflügler an wirklich guten Tagen, Auf diese oder ähnliche Weise berichtet und zusammenfasst, was alles ein Grund gewesen sein mag, was sich zugetragen haben mag in Pflüglers Kärntner Kinderleben. Wenn sein Blick also starr und abgewandt ist, auf den Boden gerichtet, während stundenlang vergeblicher Versuche an ganz normalen Tagen etwas Verwertbares, aus dem doch grundsätzlich alles andere als verschwiegenen Pflügler herauszubringen, über die letzten, sagen wir, 50, 55 Jahre im Leben des inzwischen sichtbar alternden Ludwig Pflügler, würde es mich nicht im geringsten stören, wenn du mich in den Schlaf brächtest heute Nacht. Nicht einmal würde ich, glaube ich, kämpfen wollen, murmelt Pflügler. Es würde mich ja kaum interessieren oder gar stören, wenn du heute alles fortnähmest, und sicher, ich würde den Schmerz nicht vermissen, flüstert Pflügler. Und? Aber ich weiß. Ich muss mein Leben leben und auf dem Boden herumrollen und die Qual spüren und auf dem Weg dorthin erst allmählich begreifen, dass ich nicht mehr bin als ein Salzkorn im Salz der Erde. Nicht mehr. Und alles, alles ist Gnade, murmelt Pflügler, zuckt mit den Schultern, Armen, Oberkörper, zappelt, fällt zur Seite, mit dem Kopf auf den Tisch, lacht, bleibt liegen, lacht, als wäre Schrecken. Ich würde an solchen, was das Gespräch angeht, wirklich lohnenswerten Tagen nicht im Traum je vermuten, dass Pflügler tatsächlich noch immer da sitzt und vor mir sitzt, wie ich ihn seit meiner Kindheit schon kenne und denkt. Dass er mich längst erkannt hat und bewusst jemand anderen erinnert, den er Schorl nennt und Janis Schorl. Dass er mir etwas vorspielt und in Wahrheit schon längst und von Anfang an sogar weiß, wer ich bin. Dass er außerdem auch nur ansatzweise wüsste, was er tut und kalkuliert. Dass er mit mir spielt, dass er nichts als mich leiten will. Wohin, zeigt er mir nicht. Er zeigt mir rein gar nichts und sich mir selber noch immer nicht. Aber vielleicht liege ich falsch. Sicher ganz falsch. Pflügler spielt mit mir und Pflügler denkt. Es vergeht viel Zeit an diesen Morgen, an denen er zweimal in der Woche zu uns kommt, um einfach nur von sich zu berichten. Nichts Zwanghaftes, nichts Erzwungenes, ohne dass etwas geschieht. Wir sprechen, vielmehr er spricht und sollte sprechen, wir lassen ihn sprechen und von sich erzählen. Es gibt hauptsächlich normale Tage, an denen kein Wort aus ihm herauszubekommen ist. Pflügler kommt und wir sitzen einander gegenüber im Büro und sehen uns an oder nirgendwohin. Gelegentlich frage ich ihn etwas, versuche sachte zu lenken, aber Pflügler antwortet nicht, sieht mich schweigend an oder hält die Augen geschlossen eine Stunde lang, gerne auch zwei. Dann geht er. Gute Tage, an denen er redet, sind vielleicht jene Tage, erklärt er grinsend, an denen Mara Kogois Nähe wirkt. Solche Tage sind aus welchen Gründen auch immer selten. An solchen Tagen berichtet er von sich. Nichts kann ihn an solchen Tagen mehr beeindrucken, als wenn er Kogoi am Ende des Gesprächs sitzen lässt, was ihm sichtlich gefällt. Pflügler erklärt, dass wir fertig sind, steht auf und geht an der sitzenden Kogoi vorbei, die das Gespräch überweggehört und gelesen hat, schüttelt ihr die Hand ganz förmlich zum Abschied, grinst wie immer und schon zur Begrüßung, was in beiden Fällen unnötig ist, weil er nie lange bleibt zum Gespräch. Auch dann nicht, wenn er tatsächlich erzählt, weil er, und dies erscheint mir zweimal pro Woche im Türrahmen auf ihn wartend immer dann erst wieder denkbar, wenn ich Pflügler der bleichen Kogoi die Hand schütteln beobachte, als sehe er sie zum letzten Mal, als verbrächte er untertags irgendwo anders eine gute Zeit mit ihr, weil er womöglich kalkuliert. Als wenn er wüsste, was er tut, als hätte er einen Plan, weil diese Sitzungen bei uns für ihn nur eine Etappe und stets bereits im Voraus geplant und vorausgesehen sind, weil Kogoi sich an diesen Tagen spürbar gerne im Büro sitzen lassen lässt, über jeden Augenblick, den sie nicht mit ihm im selben Raum verbringen muss, ist sie glücklich, stellt sich heraus. Sich aber dennoch nur ungern Kaffee von mir bringen lässt, zwischen zwei Gesprächspartnern sitzt, steif, wartet auf uns, Pflügler und mich. Darauf, dass wir sie allein lassen, einen steinalten Postowski-Erzählungsband in den Händen, in dem sie gelesen hat während des Gesprächs und lesen wird, sobald wir das Zimmer verlassen haben. Seit 8 Wochen bereits. Dieses Buch, wann immer Pflügler kommt, abwechselnd außerdem Block, Klebnikow, Jesenin, Mandelstam, Svetajewa, oder tippt lächelnd etwas zur Abwehr gegen mich in ihr Telefon, damit ich weiß, dass ich störe. Und nur rasch Pflügler mitnehmen und dann mit Pflügler zusammen gehen soll, so schnell wie möglich. Selbst wenn, und obwohl ich Kaffee mitbringe, dich, bewirte ich nicht Achilles«, sagte er zu dem Friseur. Zitiert Kogoi einen mir damals noch unbekannten Leutnant Friedrich Kohlberg eines Morgens, als sie eintritt ohne Gruß. Aus Postowskis englischem Rasiermesser verrät sie mir bleich und erstarrt, vor Ekel und Belustigung über meinen anhaltend ungebrochenen Aberglauben, regelmäßiges Kaffee bringen könne zu einer angenehmeren Arbeits-, Umgangs-, Gesprächsatmosphäre beitragen. Kohlbergs Bewirten meint das qualvoll langsame zugrunde richten zweier jüdischer Jungen aus Mariupol, indem er sie große Mengen Wodka zu trinken zwingt, klein und schwarz lagen sie da, wie vom Blitz versenkt, dass Kohlberg sich, wiederum später, von Avetis, den er Achilles nennt, ebenfalls bewirten, nämlich rasieren lässt, habe Avetis demütigen sollen, allerdings dann die Niederlage des teuflischen Kohlberg und Avetis glückliche Flucht ermöglicht. Was von beiden haben nun sie vor? Mit mir? Mit Flügler? Wenn sie ihm und vorher mir Kaffee bringen jedes Mal, sind sie Kohlberg, sind sie Avetis, liefern sie sich aus, ihm, mir, oder wollen sie uns täuschen? Nun, will Mara Kogoi wissen, an jenem Morgen sie lacht, legt ihr Telefon beiseite und lächelt erst im letzten Moment zu mir rauf, lässt sich dann doch auch von mir einen Becher zweiten Frühstückskaffee geben, während wir auf Pflügler warten, damit ich nicht etwa auf die Idee komme, sie anzusprechen. Alles wie immer, beruhigt sie, nichts Neues, bestätigt sie, treiben Sie es nicht zu bunt, mahnt sie. Pflügler gibt mir zur Begrüßung die Hand, in die er zuvor seine Zigarettenasche abgeklopft hat, oder, fügt sie hinzu, machen Sie doch gerne, gerade mit ihm, was immer Sie wollen, lacht, den halb geblendet. Vor Angst, lasst mich gehen, lasst mich los, und ähnliches keuchenden Schorl in den Seeufer-Sandstrand unterhalb des Komponierhäuschens vor uns auf die Knie gestürzt. Der Länge nach zu dritt in den Sand gedrückt, zu dritt mit den Knien in den Sand gestemmt, murmelt Pflügler, aber vorm Abreißen des Klebebands den keuchenden Schorl am hellbraunen Seestrand unterhalb des Komponierhäuschens, am Wasser noch triefend und durch durchnässt, ins nahegelegene Unterholz geworfen, beim Abreißen des Teppichklebebands beinahe Schorl die Augen ausgerissen. Wissen Sie? Jannes Schorl, die Lider offen gerissen, bei jedem Abreißen des Klebebands, murmelt Pflügler im Moment des Erkennens der Beichtmutter Mara Kogoi und ihrer Zuweisung als Aufnahmeleiter, die Slowenin Mara Kogoi als Beichtmutter und sie als Slowenin und Aufnahmeleiter zugewiesen aufgezwungen bekommen zu haben, bereits ab dem Moment ausgerechnet ihrer und ihrer Zuweisung als überhaupt größte Demütigung empfunden, ehrlich gesagt, murmelt Pflügler. Dem keuchenden Schorl, am hellbraunen Seestrand ein Hemd oder ein Handtuch oder einen Strumpf um den Kopf und um die blutenden Augen gebunden, als Kind schon, murmelt Pflügler, und auch als Kind schon tagtäglich auf die Dunkelheit gewartet, jeden Tag mir den Milchtisch als Schlachtbank vorgestellt, eine Gerätekammer als Gruft, wenn er, jeden Tag mir vorgestellt, ich stürbe, wir stürben auf dem Milchtisch als Schlachtbank unseren Tod zusammen durch die Hände des Vaters, Onkels, Großvaters, in ihren Händen, wenn er, den ich verdiene, den wir alle verdienen aus ihren Händen, wie ich, wie wir, nichts sonst verdienen, wenn er dann plötzlich, weil es die anderen an unserer Stadt nicht oder zu schnell oder zu viele zu wenig schmerzvoll getan haben, murmelt, zu sterben nämlich, rufend um sich zu schlagen und zu treten beginnt und diesmal rufend intoniert, nun komm schon mit deiner Dunkelheit. Komm schon mit deiner Angst, denn ich muss ja irgendwo anfangen. Und warum sollte es nicht hier sein? Da stehe ich und lache über mich selber. Habe die Zeit seit dem letzten vergleichbaren Zwischenfall genutzt und zwei Nächte lang die sich seit Wochen sammelnden Zeitungen und Zeitungsausschnitte, Fotos und Papiere, Dokumente aller Art einzeln vom Schreibtisch genommen und jeweils zu zweit in Klarsichthüllen geschoben, gegen Pflüglers in schöner Regelmäßigkeit während ähnlicher Ausfälle wie diesem über die Tische fliegende, halb oder zur Gänze gefüllte Kaffeetasse. Pflüglers Name, auf nahezu jeder Liste während der letzten Jahre beobachteter Mitglieder selbsternannter Heimatschutzbünde. Bilanz der Diskussion, hoher Aggressionsgrad, wenig Einsichts- oder Selbstregulierungstendenzen. In einigen Reaktionen, auf die regelmäßig, jährlich, von verschiedensten Verlagen und Publikationen, Opferverbänden, Presseagenturen, Bürgerinitiativen gestellten offenen Anfragen zu den Statistiken, migrationsfeindlicher, antisemitischer und oder antizionistischer, antiziganistischer, im weitesten Sinne als aggressiv deutschnational motiviert eingestufter Straftaten und, hier kommt Flügler ins Spiel, Agitationen. Niedrige Hemmschwelle, schwierig zu kategorisieren, viele Grenzfälle, hohe Dunkelziffer, behördliches Desinteresse im Allgemeinen, geringe Aufmerksamkeit. Flüglers und Rahns Namen, wiederholt in der im Frühherbst 1996 umfangreich dokumentierten Berichterstattung, zu den Verbalgefechten um diese umstrittene wie ereignisreiche Eröffnung der sogenannten Wehrmachtsschau im landeshauptstädtischen, leicht peripher gelegenen Neubau der privaten Kunsthalleninitiative Ritter. Immenses Öffentlichkeitsecho, zahllose, unergiebige Diskussionen im Vorfeld, ungeahnte Abgründe, etliche aussagekräftige Flugblätter und Ausgaben einiger von Pflügler herausgegebenen, jeweils nach wenigen Heften eingegangenen Zeitschriften mit Titeln wie »Das Erbe« und »Die Saat« ab etwa 1982 bis 1985. Ein vom Berg aus gegen den abfallenden Hang geschossenes Foto, auf dem über Pflüglers Hof die weinrote Sonne jenseits flacher Hügel untergeht. Eine Frau zupft im Zwielicht Früchte in ihre Schürze ein, ja, blonder Junge in Lederhosen, turnt vor der Kamera sichtlich überglücklich auf der Wäschestange. Mara Kogoi erhebt sich im Hintergrund mit regungslosem Gesicht auf ihr Telefon eintippend. Zwei Sicherheitskräfte kümmern sich um Flügler auf Kogois Fingerzeig hin. Die Sekretäre der benachbarten Büros sehen nach dem Geschrei und Toben dahinter der Hofbrunnen eine Scheune ganz rechts Flügler, der mit einladender Geste seinen ausgestreckten Arm und den Blick der Betrachtenden über das Tal und sein Grundstück und die Berge im Hintergrund schweifen lässt. Über Kogoi als Zentrum des Bildes im Büro und meiner den zu Ende gegangenen Tag raffenden Notiz am Abend.